Hallo und ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Heute spreche ich mit Eckhard Jann. Eckhard ist Pilot, er ist Speaker, Autor und Host des Podcasts Fehler 1. Und in genau diesem Podcast Fehler 1 beschäftigt Eckhard Jann sich mit einer wirklich spannenden Frage. Wie entstehen Fehler eigentlich wirklich und wie kommen wir an die Ursache einer ganzen Fehlerkette? Wir sprechen heute darüber, warum wir Fehler oft falsch bewerten, weshalb Unternehmen viel zu selten aus Fehlerketten lernen und was Steuerkanzleien von der Luftfahrt über Vertrauen, Führung und Fehlerkultur lernen können. Ihr dürft euch heute auf ein wirklich außergewöhnliches Gespräch mit ganz, ganz vielen Denkanstößen freuen. Mein Name ist Florian D. Weber. Ich bin Host und Moderator von Verhört und ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Und genau diese Denkanstöße, die gibt's jetzt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gespräch mit Eckhard Jann.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Und dann sage ich nochmal herzlich willkommen und natürlich auch nochmal ganz recht herzliches Dankeschön, dass du dich bereit erklärt hast, heute ein bisschen mit mir zu sprechen. Und du hast gerade eine interessante Sache schon gesagt, das ist als Pilot, wenn man das 30 Jahre gemacht hat, hat man eine Menge Erfahrung und so weiter. Und ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist, aber in meiner Wahrnehmung sind Piloten schon ja auch Menschen, denen man sehr gut zutraut, mit Krisen und unvorhergesehenen Situationen und Problemen und so weiter umzugehen. Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist, ob du das teilst oder ob du eine völlig andere hast.
Ja, tatsächlich. Erstmal Moin aus Schleswig-Holstein. Moin in Schleswig-Holstein ist ein ganzer Satz mit Prädikat, Subjekt, alles drum und dran. Deswegen Moin, Florian. Freue mich, dabei zu sein. Ja, Umgang mit Fehlern. Das allererste, was ich damals als junger Flugschüler gelernt hatte, und das war wirklich eine ganz, ganz spannende Herangehensweise, wenn du im Cockpit bist und als Flugschüler oder als Pilot generell Fehler machst, du hast nicht die Zeit dazu, dich in deinem Fehler zu wälzen und da lange drum herum zu grübeln und furchtbar traurig darüber zu sein und zu sagen, oh Gott, was habe ich da bloß gemacht? Du hast nicht die Zeit dafür. Das Flugzeug fliegt weiter. Also musst du sofort den Fehler hinter dir lassen mental und dich auf die aktuelle Herausforderung, auf den Anflug, auf die Landung, auf das, was vor dir steht momentan, darauf musst du dich konzentrieren. Und deswegen musst du, das ist so ziemlich das Erste, was Piloten lernen müssen, den Fehler, der dann passiert ist in dem Moment im Cockpit, den musst du gleich mental hinter dir lassen.
Jetzt hast du eigentlich schon die perfekte Überleitung gemacht, dahin, wo wir gleich ja ganz viel drüber sprechen, über Fehler, über Fehlerkultur. Und weißt du, was ich an Piloten auch so wahnsinnig spannend finde, das ist ja auch ein anderer Aspekt. Also genau, was du beschreibst, so dieses, wir neigen dazu als Menschen, dann uns in diesem Fehler zu wälzen und uns zu fragen, warum das jetzt passiert ist und uns darüber zu ärgern und so weiter. Und wir neigen manchmal, glaube ich, auch dazu, dann in Hektik zu agieren und panisch zu werden, je nachdem, was für ein Fehler das ist. Und auch das ist ja was einem Piloten nicht passiert oder einer Pilotin oder nicht passieren sollte in der Regel, weil die ja erstmal ruhig werden und sagen, okay, wir nehmen mal das Handbuch und gucken mal, was ist jetzt hier gerade Phase. Also wirklich diese Ruhe und diese Gelassenheit auch zu haben, mit einem Fehler dann umgehen zu können.
Genau, das ist, dass du einfach, man sagt dann auch häufig im Training, setz dich erstmal auf deine Hände, wart erstmal ab, versuch erstmal die Situation zu erfassen, in der du dich jetzt befindest. Versuch mal alle Aspekte dir genau anzuschauen und zu analysieren. Es gibt nur wenige Momente, wo du im Bruchteilen von einer Sekunde eine Entscheidung treffen musst, wie beispielsweise beim Startabbruch, das ist Prio 1, da hast du nicht die Zeit dafür, da musst du sofort unmittelbar, wenn da beispielsweise das Triebwerk ausfällt, hast du keine Zeit, erstmal darüber mit deinem Co-Piloten zu sprechen, sagen, du, was machen wir denn jetzt, trinken wir erstmal einen Kaffee und dann gucken wir weiter, dann hast du nicht die Zeit dafür. Aber für fast alle anderen Sachen, die im Flug passieren, wenn da irgendwas nicht so läuft, wie du es geplant hast, wie du es erwartet hast, dass wenn da ein Fehler plötzlich auftaucht, erstmal sich selber zurückzunehmen und nicht in Hektik zu verfallen, nicht sofort Aktionismus an den Tag zu legen, das führt in der Regel genau zu dem Falschen, nämlich dass dann plötzlich, dass du alleine eine Entscheidung getroffen hast, die möglicherweise eine Fehlentscheidung ist. Und deswegen sagt man eben, da gibt es halt dieses Akronym, was in der Luftfahrt auch in Deutschland oft verwendet wird, dieses Vordeck. Wir versuchen erstmal alle Fakten zu sammeln und gucken uns an, was könnte dort eine Rolle spielen, welche Möglichkeiten habe ich. Und das macht sehr viel Sinn und eben nicht sofort ultimativ in dem Moment eine Entscheidung zu treffen.
Bevor ich jetzt gleich die Frage aller Fragen stelle, die dich wahrscheinlich dazu bringt, Eckhard, dass du hier 7 Stunden wahrscheinlich reden kannst, interessiert mich vor allem, wir sprechen gleich ganz viel über Fehler und Fehler machen und so weiter. Erinnerst du dich an deinen letzten Fehler, den du gemacht hast?
Ja, ich sagte ja gerade, wo wollen wir anfangen, dass ich mich hier vertippt habe, dass wir gerade, als wir hier uns eingeloggt haben, mich erstmal mit dem ersten Browser versucht hatte, da einzuloggen, was nicht funktioniert hat, dann mit dem zweiten. Also ich könnte alleine heute Morgen, ich sag mal, wie viele Fehler macht man jeden Tag? Ob man sich beim Rasieren geschnitten hat, ob man, weiß ich nicht, irgendwelche Dinge, die ja jeden Tag, jederzeit immer wieder passieren. Also von daher, das ist, es ist Alltag, es ist so alltäglich eigentlich, dass wir an diese Dinge gar nicht großartig denken. Für mich, womit ich auch heute Morgen aufgewacht bin, natürlich die spannende Geschichte mit der Artemis-2-Rakete, die jetzt gestern gestartet ist. Alleine aufgrund der Tatsache, was die investiert haben für diese eine Mission. Mit anderen Worten, Geld spielt keine Rolle. Die Mission kostet den amerikanischen Steuerzahler 4 Milliarden US-Dollar. Krass. Und der erste Fehler, der passiert ist, die Toilette ist kaputt. Das ist so absurd. Da denkt man, jahrzehntelang, jahrelang arbeiten sie auf so eine Mission hin, das erste Mal wieder, hurra, Menschen fliegen Richtung Mond. Und ganz trivial, die Toilette geht kaputt. Also das ist ein Fehler, wo man sagt, so ja, passiert. Und aber es ist so absurd und dann wiederum so kleine Fehler, die so alltäglich sind. Bei solchen Geschichten interessiert mich insbesondere, wo hat eigentlich die Fehlerkette angefangen? Warum wurde sowas übersehen oder was war der Hintergrund dafür? Da erwartet man doch, wenn so viele Ingenieure, so viele Menschen an so einer Geschichte arbeiten, dass man auch solche Aspekte berücksichtigt hat und jetzt die Leute, ich weiß nicht, wie die Astronauten damit umgehen. Man hat gesagt, ja, die werden schon eine Alternative finden, ob sie jetzt da in Windeln rumschweben, ich weiß es nicht. Mhm.
Ja, das ist, vielleicht gebe ich den Einblick an der Stelle auch. Also du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das ist die Fehlerkette analysieren. Und so bin ich ja auf dich aufmerksam geworden. Du hast einen eigenen Podcast, du hast ein Buch geschrieben, Fehler 1, und der Podcast heißt auch Fehler 1. Und darüber habe ich dich kennengelernt. Darüber habe ich mich erstmals auch tatsächlich angefangen, mit Fehlerketten zu beschäftigen, weil du machst in einer deiner ersten Folgen, oder ich glaube, es ist sogar die Intro-Folge, in der du genau diesen Take machst und sagst, was wir häufig machen, ist, wir gucken uns die letzten 2, 3 Schritte eines Fehlers an. Also warum ist jetzt diese Toilette ausgefallen beispielsweise? Wir gucken aber gar nicht weit genug zurück, um Fehler vermeiden zu können. Und damit hast du mich gecatcht und damit hast du es wirklich geschafft, dass ich mir diese Folgen von Anfang an angehört habe und durchgehört habe und das immer spannender fand, wie tatsächlich falsch wir an diese Sache, glaube ich, rangehen an ganz vielen Stellen. Und da würde mich einmal interessieren, wie bist du selber überhaupt auf die Idee gekommen, Eckhard, dich so intensiv mit Fehlern zu beschäftigen, wo wir gerade eigentlich verstanden haben, als Pilot musst du es eigentlich relativ schnell abhaken, den Fehler.
Das fing tatsächlich schon als Flugschüler an, in der Flugschule in Bremen, dass wir uns da sehr intensiv mit solchen Sachen auseinandergesetzt haben und dort auch immer wieder darüber gesprochen haben, wenn die Fehlerkette nicht aufgehalten wird, dann passiert der Unfall. Und das ist halt so, im Jargon spricht man dann von Professional Attitude, dass man das an den Tag legen muss. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann relativ bald, nachdem ich professionell angefangen habe, als Co-Pilot anfangs zu fliegen, dann sehr, sehr schnell auch in der Flugsicherheitsabteilung mitgewirkt habe und sehr schnell auch Safety Manager wurde. Das heißt, ich habe vom ersten Tag an mich mit diesen ganzen Ereignissen und Fehlern auseinandergesetzt. Und was ich faszinierend fand bei der ganzen Geschichte, dass man eben ganz häufig eigentlich nur an der letzten Käsescheibe, am letzten Element der Fehlerkette hängen geblieben ist und gesagt hatte, aha, warum hat er das denn gemacht? Und gar nicht so überlegt hatte, was waren eigentlich die Hintergründe? Was hat eigentlich dazu geführt, dass jemand in dem Moment so gehandelt hat, wie er gehandelt hat? Wir tun immer so, auch gerade wenn wir eine Analyse durchführen, eine Untersuchung durchführen, dann tun wir immer so, als wenn wir Menschen rational handeln würden. Mhm. Aber es ist wissenschaftlich belegt, genau genommen wissen wir das alle auch, dass die Masse unserer Entscheidungen, unseres Handelns ist emotional beeinflusst. Und zwar nicht erst seit gestern. Das wussten schon die alten Römer. Das weiß man seit 2000 Jahren. Irren ist menschlich. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wie kann das sein, dass wir als Menschen, die Menschheit es nicht geschafft hat, in 2000 Jahren die entscheidende Lehre daraus zu ziehen und zu sagen, wenn wir alle irren, wenn wir alle immer Fehler machen, woran liegt das dann? Dass wir eben emotionale Wesen sind und das ist eigentlich das, was mich motiviert, wo ich auch sage, da gibt es so viele Dinge, die wir für die Zukunft anders machen können. Und wenn ich da eine kurze Geschichte dazu erzählen darf, eine hochinteressante, Geschichte, wie ich finde. Und je länger ich darüber nachdenke, desto faszinierender finde ich das. Und zwar ist das die Legende der Babemba. Es gibt einen Stamm in Sambia, im südlichen Teil von Afrika, gibt es einen Stamm, die nennen sich Babemba. Und die sollen angeblich ein ganz besonderes Ritual im Umgang mit Fehlern haben. Das heißt, wenn ein Stammesmitglied dort einen Fehler gemacht hat oder gescheitert ist oder irgendwas Gravierendes passiert ist, der wird er jetzt nicht ausgebuht und des Dorfes verwiesen, sondern im Gegenteil. Den bringen sie alle in die Mitte. Alle stellen sich um ihn herum und fangen an, ihn aufzubauen, ihm zuzujubeln und immer wieder zu sagen, aber wir lieben dich, so wie du bist. Und das klingt für uns im ersten Moment so völlig absurd, aber da ist eine ganz, ganz, ganz entscheidende Lehre da drin. Und je länger ich drüber nachdenke, desto wichtiger finde ich sie. Denn das Einzige, was sie dort damit deutlich machen, ist, dass sie sagen, der Fehler, der passiert ist, der darf nicht dich als Mensch definieren. Mhm. Und das ist das, wo ich sage, vor 2000 Jahren wussten wir das schon, Irren ist menschlich. Und die Babemba sagen ganz klar, Fehler passieren, der Fehler ist passiert, aber dieser Fehler kann jedem passieren. Und deswegen, liebes Stammesmitglied, bist nicht du derjenige, der Fehler ist, sondern der Fehler ist passiert. Und hier ganz klar zu trennen zwischen dem Fehler und dem Menschen. Wenn wir tun im Alltag so häufig in jedem Unternehmen, vielen Unternehmen, vielen Organisationen, oh, ein Fehler ist passiert, wer war das, wer ist schuld, den müssen wir bestrafen. Ja, und das Einzige, was...
Ist doch die erste Frage.
Ja, genau.
Ist doch die erste Frage, wer ist schuld, wer hat es verantwortlich?
Ganz genau. Und deswegen finde ich diese Story von der Babemba so faszinierend, dass sie einfach sagen, der Fehler darf nicht den Menschen definieren. Und wenn wir das wirklich verinnerlichen, dann nehmen wir sogar diese Erfahrung, die derjenige gemacht hatte oder diejenige, die diesen Fehler, der einem Fehler passiert ist, wir nutzen die und sagen, Florian, dir ist ein Fehler passiert. Ja, aber hilf uns als Unternehmen, als Organisation, daraus zu lernen. Wir wollen besser werden für die Zukunft, damit es anderen Leuten nicht ähnlicher geht. Und das ist das Tolle dabei. Und das ist, du merkst schon, da brenne ich dafür. Das fasziniert mich total. Und es ist halt irre, dass ich sage, vor 2000 Jahren wussten es die alten Römer schon. Und 2000 Jahre später tun wir immer noch so. Oh, ein Fehler ist passiert, dann hat es an dem Einzelnen gelegen.
Und das wird doch wahrscheinlich in 2000 Jahren nicht viel anders sein, oder?
Also. Mit anderen Worten, ich werde in den nächsten 2000 Jahren genug zu tun haben, ja.
Weißt du, was ich gerade in deinen Ausführungen so interessant finde, Eckhard? Das ist ja, also du müsstest ja tatsächlich das komplette System umdrehen, weil was passiert natürlich mir als jemand, der sozialisiert ist in einer Welt, die wir nicht die Babemba sind und diesen Umgang haben? Ich versuche natürlich Fehler zu vertuschen. Ich versuche sie als Mensch jemand anderem hinzuschieben oder idealerweise so darzustellen, dass es nicht meine Verantwortung ist. Und dadurch wird aber doch klar, dass wir insgesamt doch einen völlig falschen Umgang mit Fehlern haben, oder?
Ich glaube ja, aber ich glaube, das ist kein reines kulturelles Problem, weil es auch über Kulturgrenzen hinweg überall ähnlich ist. Keiner traut sich wirklich, über die eigenen Fehler zu sprechen. Und es tut auch weh, muss man ehrlicherweise sagen. Keiner macht gerne Fehler. Und wenn dann ein Fehler passiert ist, dann ist es halt höchst unangenehm. Deswegen, ja, ich hatte mal so einen Vortrag gehört, wo es dann hieß, ja, man muss nur den Mut haben und dann kann man darüber sprechen. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass es nicht so einfach funktioniert. Wir kennen das noch aus der Schulzeit, wenn wir dort irgendwie einen Mitschüler hatten, der dann zum dritten Mal im Matheunterricht gefragt hat, Herr Lehrer, ich verstehe das immer noch nicht mit der Integralrechnung. Was passiert denn mit den anderen? Sagen, oh, ja, geht so ein Raum durch die Klasse und der so, oh, der schon wieder. Aber jetzt gehen wir mal 40 Jahre weiter. Der arme elfjährige, zwölfjährige, der ist jetzt Anfang Mitte 50 und sitzt irgendwo im Vorstand eines großen Konzerns. Und das Verhalten auch in Vorständen ist tatsächlich, was das angeht zumindest, dann doch wieder sehr ähnlich. Weil dann hast du Situationen, wo irgendjemand irgendwas vorträgt und je komplexer und komplizierter das Thema ist, was dort diskutiert wird, desto weniger trauen sich die Vorstandsmitglieder dann noch zu fragen und sagen, ich habe nicht verstanden, was er da vorne erklärt hatte. Und dann gucken sie alle den CEO an und sagen, okay, wie entscheidet er jetzt? Was will der jetzt eigentlich? Der ist dafür, gut, dann hebe ich auch meine Hand. Ich sage bloß nicht, dass ich es nicht verstanden habe. Und deswegen sollte es auch einen nicht wundern, dass sich diesbezüglich da nichts verändert hat. Worauf ich hinaus will, ist eine ganz andere Sache, dass ich sage, ja, ich glaube, das liegt so im Menschsein einfach drin. Fehler tun weh, Fehler sind höchst unangenehm. Und trotzdem, und da kann ich dir Brief und Siegel geben, das habe ich zu Genüge erlebt, wenn die Leute mit jemandem vertrauensvoll reden können. Mit anderen Worten, wenn ich dein Beichtvater bin, dann kannst du Last loswerden. Du kannst dann plötzlich mit jemandem darüber reden, ohne dass du verurteilt wirst dafür, ohne dass jemand dich beurteilt, ohne dass dich jemand mit dem Fehler in Verbindung bringt. Und damit sind wir genau wieder bei dem Babemba, dass wir sagen, Florian, schön, dass du da bist. Lass uns darüber reden. Ich möchte von dir lernen, wie ich besser werden kann. Und erzähl einfach, was gewesen ist. Was waren die Hintergründe? Lass uns ganz offen über alles reden. Und da passieren zwei Dinge. Und die funktionieren ganz hervorragend, wenn man das wirklich im Unternehmen beherzigt, eine Vertrauensperson zu haben, die als Beichtvater oder Beichtmutter fungiert, dass sie an denen sich die Leute dann auch wenden können. Ganz offen, ganz ehrlich, die werden lastlos. Diese Psychohygiene ist da, psychologische Hygiene für einen selber, ist wahnsinnig wichtig. Die Feder ist unangenehm und plötzlich sitzt du vor jemandem, der dir einfach noch zuhört und sagt, danke, dass du da bist. Du hilfst mir damit. Und dann wirst du lastlos und das Unternehmen hat zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich einzusteigen und wirklich zu verstehen, ernsthaft zu verstehen, was waren eigentlich die Hintergründe, die zu dieser Fehlerkette geführt haben? Warum hat derjenige dann tatsächlich nachher diesen Fehler gemacht? Und das ist halt genau das, wo ich einfach sage, wir sind da nicht rational, wir handeln da oftmals nicht rational, sondern sind emotionale Wesen und das alles beeinflusst das. Wir erhalten nicht das Verständnis, wenn wir nicht das bedingungslose Vertrauen haben. Und dann funktioniert das auch. Und damit sind wir gar nicht so weit entfernt, so dass wir sagen, wir müssen jetzt alles auf links drehen und wir müssen die Menschheit völlig ändern, wenn wir den richtigen Weg wählen. Und der richtige Weg wäre, eine Vertrauensperson zu haben.
Ich würde das zu 100% unterschreiben, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, schon der erste ganz, ganz wichtige Effekt, den man ja braucht, wenn man über Fehler spricht, diese Lastlosigkeit. Das ist, glaube ich, in den Kontexten, in denen ich gerade ehrenamtlich und so weiter auch unterwegs bin, das doch mit Abstand Wichtigste, was wir als Menschen anbieten können, einfach erstmal da zu sein und jemandem die Möglichkeit zu geben, mal alles runterzusprechen oder runterzuschreiben, wenn jemand Tagebuch schreibt, was die Person beschäftigt, weil nur dadurch kriegst du es aus dem Kopf so. Und das ist tatsächlich doch schon mal ein glaube ich, auch unglaublich gutes menschliches Angebot, das wir jemandem machen können, weil natürlich, du kennst es ja auch, du hast wahrscheinlich auch genug schlaflose Nächte schon gehabt, genau wie ich auch, weil irgendein Fehler passiert ist, wo man gedacht hat, scheiße, wie lösen wir das jetzt oder wie komme ich da wieder raus? Und das vielleicht mal mit jemandem zu besprechen, ist ja ein total wertvoller Hinweis. Der Punkt 2, den du genannt hast, nur dann kommst du doch dahin, tatsächlich diese, und dafür plädierst du ja in deinem Podcast und hier nochmal ausdrückliche Empfehlungen da reinzuhören, weil das wirklich interessant ist und spannend ist, dann auch in diese Fehlerkette einzusteigen. Aber genau das tun wir ja nicht. Also wieso schaffen wir genau das nicht, dass wir uns zum ersten diesen vertrauensvollen Umgang miteinander angewöhnen, um dann überhaupt in die Fehlerkette reinzuschauen? Mein Gefühl ist immer, wir wollen möglichst schnell das Ding eigentlich abgehakt haben und vom Tisch haben.
Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen. Also was ich jetzt festgestellt habe, die vielen Jahre, die ich das schon mit verschiedensten Unternehmen, auch außerhalb der Luftfahrt mache, ich arbeite mit unterschiedlichsten Industriebereichen, auch viel Krankenhäusern. Was ich dort häufig festgestellt habe, ist halt, dass gerade das mittlere Management ist, die mitzunehmen. Das ist das Schwierigste. Du kriegst es relativ gut hin, so ein Vorstand, Geschäftsleitung, die verstehen den Wert, aus Fehlern zu lernen. Die Mitarbeiter, wenn man denen so einen Vortrag hält und sagt, ihr seid wichtig und diese Meldungen sind wichtig, die Fehlermeldungen, die sind total begeistert, die machen das auch. Schwierig ist, das mittlere Management mitzunehmen. Und da glaube ich, ist das größte Potenzial tatsächlich noch, die Leute auf dem Weg dort mit hinzunehmen, dass man sagt, okay, wir wollen, auch du, auch als Vorgesetzter, es geht jetzt nicht darum, dass du dich für irgendwas rechtfertigen musst, sondern dass wir gemeinsam versuchen wollen zu lernen. Und das ist halt genau das, wo ich glaube, da ist noch ohne Ende Potenzial und da können wir definitiv noch weitaus besser werden.
Das ist ja, also warum ist das mittlere Management? Hast du eine Idee oder hast du Erfahrungswerte, warum genau die das sich so schwer tun?
Ja, weil die sind genau in dieser Twitter-Situation, dass sie sich verantwortlich fühlen, sind sie auch für die Abteilung und für das Ergebnis der Abteilung. Und wenn dort Fehler passieren, haben sie immer das Gefühl, Mensch, ne, und jetzt muss ich mich dafür rechtfertigen. Genau das gleiche Problem, was wir generell mit dem Thema Umgang mit Fehlern haben. Und das ist die Schwierigkeit dabei. Und ich habe es oft genug erlebt, dass je höher die Leute in der Hierarchie kommen, desto dünner wird die Luft, desto einsamer werden sie häufig auch, weil sie niemanden mehr haben, mit dem sie reden können. Na, dann na, so eine Chefarztrunde beispielsweise, das hatte ich einmal erlebt, als ich einen Vortrag gehalten hatte. Schulungen habe ich genau das Gleiche auch erzählt, wie wichtig das ist, über Fehler zu sprechen, auch sich auf- und auszutauschen, wie wichtig das ist, eine Vertrauensperson zu haben. Dann löste sich die Runde auf, einer blieb noch da und kam auch noch auf mich zu, wollte unter vier Augen mit mir reden und hat dann plötzlich sein Herz ausgeschüttet. Und je länger es dauerte, desto mehr merkte ich, wie wichtig das war, wie viel Druck er eigentlich mit sich rumgeschleppt hatte. Und wie dankbar er war, dass ich nur zugehört hatte, ohne ihn zu be- oder zu verurteilen. Und das hat ihn richtig, der war richtig erleichtert nach dem Gespräch, das endlich mal loswerden zu können. Und das ist halt genau das, was ich in den vielen Jahren, die ich das jetzt schon mache, auch erlebt habe. Je höher die Leute in der Hierarchie kommen, desto weniger offenen Austausch gibt es da. Dann gibt es dann häufig so Ellbogen, mit wem kannst du dann darüber reden? Wenn du so einen Arzt und einen Chefarzt hast, dann passiert im OP irgendein Fehler und wird er dann am nächsten Tag mit den eigenen OP-Schwestern, mit den Mitarbeitern darüber sprechen und sagen, Mensch, da habe ich immer einen Fehler gemacht, der ist uns fast hops gegangen. Mhm. Macht nicht jeder. Auf der gleichen Ebene, wo es dann darum geht, aber ich will noch Karriere machen, dann links und rechts, wird man dem anderen auch erzählen, du wirst nicht glauben, was für ein Fehler mir letzte Woche passiert ist. Auch das passiert immer seltener. Und zum Chef hinzugehen und zu sagen, du Chef, mir ist ein Fehler passiert, den habe ich fast umgebracht. Und da siehst du halt, je höher die Leute in der Hierarchie kommen, desto dünner wird die Luft, desto einsamer werden sie und desto weniger Möglichkeiten haben sie, mit jemandem zu reden. Ich biete auch immer wieder meinen Vorträgen an, jeder, der das Bedürfnis hat und das Gefühl hat, mit jemandem reden zu können, kann sich jederzeit gerne bei mir melden. Also ich bin da sehr, sehr offen dafür, weil das ist genau das, was mich so wahnsinnig fasziniert, einfach dieser menschliche Faktor hinter dem Fehler. Der menschliche Faktor, dass keiner von uns jemals fehlerfrei ist, fehlerfrei sein kann und dass wir häufig uns so schwer damit tun, über die eigenen Fehler zu sprechen, weil wir uns dafür schämen. Ja. Und da einfach nur jemanden zu haben, dem du dich öffnen kannst, mit dem du reden kannst, an den du dich wenden kannst, einfach Last loswerden zu können, das ist einfach das, was mich, wo ich in den über 30 Jahren, die ich das jetzt auch schon gemacht habe, gemerkt habe, wie wichtig das den Leuten gewesen ist. Und die sind richtig erleichtert dann rausgegangen. Und für die Unternehmen, für die Organisation, damals bei mir für die Fluggesellschaft, haben wir so viel an so wichtigen Informationen durch diese Gespräche bekommen, dass wir da ganz andere Erkenntnisse bekommen haben, weil die loslassen konnten, weil die aber auch wirklich sehr offenherzig dann darüber gesprochen haben, was die bewegt hatte. Ob es Zielkonflikte gab, ob es Stress gab, ob es private Belastungsfaktoren gab, wir haben gerade drüber gesprochen, Schlafprobleme gab, braucht sich doch keiner einzubilden, dass man, wenn man schlecht geschlafen hat, dass du am nächsten Tag genauso perfekt performst wie an anderen Tagen, wenn du super geschlafen hast. Das geht nicht, es funktioniert nicht. Und das sind Dinge, wo ich sage, das möchte ich herausfinden. Da kann man die richtigen Schlussfolgerungen draus ziehen und sagen, okay, dann hat es nicht an der Einzelnen, sondern an der Situation, an den Umständen gelegen und was können wir dann in Zukunft besser machen?
Für mich ist das wirklich ganz, ganz schwer, da gedanklich dahinter zu kommen, weil mir das, und ich glaube, jedem und jeder, der oder die das gerade hört, wird das ähnlich gehen. Also das leuchtet ja total ein und das, ich glaube, man kann kaum einen Widerspruch formulieren zu dem, was du gesagt hast. Also es kann ja nichts Besseres geben, als dass jemand auf dich zukommt. Und trotzdem kennt auch jede und jeder aus seiner Karriere die Situation, dass man eben nicht zum Chef geht. Oder genau wie du es gesagt hast, Karriereleiter nach oben, jetzt wird's enger, vielleicht wartet der Konkurrent, der sich auf die gleiche Vorstandsposition bewerben wird oder in Betracht kommt, auf genau diesen einen Fehler, den du machst. Und natürlich werde ich ihn dann eher für mich behalten. Und dann kommen wir aber genau niemals dahin, zu dem, was du ja sagst, was so wichtig ist, Fehlerketten bis zum Schluss analysieren. Und du hast ja völlig recht, das ist ja nichts, was die Luftfahrtindustrie für sich alleine hat. Das ist nichts, was Krankenhäuser für sich alleine haben. Das finden wir in jeder Steuerkanzlei, in jedem Unternehmen auf der ganzen Welt ja gleichermaßen vor. Und für mich ist das wirklich schwierig, das gedanklich zu durchbrechen, zu sagen, wir müssen das tun auf der anderen Seite, aber wir tun es auch einfach definitiv nicht. Und mir wird natürlich dann klar, warum du auch die nächsten 2000 Jahre noch genug Arbeit hast. Ja, weil genau. Es wird ja nicht von heute auf morgen besser werden, ganz offensichtlich. Was sagst du Unternehmen, wenn du zu ihnen kommst oder bei Vorträgen, wie sie da hinkommen, weil ich glaube, weißt du, es gibt niemanden, der dir nicht zustimmen würde in diesem Punkt und trotzdem gehen wir dann wieder raus und machen es trotzdem anders weiter.
Ja, zwei Dinge. Also das mit der Vertrauensperson, das ist tatsächlich ein Thema, was ich immer wieder propagiere. Das ist das A und O. Eine Vertrauensperson muss eine neutrale Person sein. Das heißt, wenn du dich an den wendest, an den oder die Vertrauensperson, dann bleibt das auch vertraulich. Mhm. Und derjenige wird dann auch nicht zum Chef gehen und sagen, ach übrigens, der Florian, weißt du, was der gemacht hat, den kannst du gleich mal rausschmeißen, sondern dass man einfach sagt, okay, was lernen wir völlig unabhängig von den handelnden Personen, also immer in die Zukunft gerichtet, was können wir in Zukunft und was müssen wir in Zukunft anders machen, das ist erstmal die Perspektive ist eine andere. Und der zweite Punkt ist, der funktioniert definitiv und der funktioniert auch in vielen Organisationen, noch nicht ausreichend vielen, aber der funktioniert und das wurde auch wissenschaftlich untersucht, nämlich an der Harvard-Universität. Die Professorin Amy Edmondson hatte viel dazu recherchiert, wie Organisationen und wie auch Teams gerade mit Fehlern umgehen. Und die hat ein sehr, sehr interessantes und sehr empfehlenswertes Buch dazu geschrieben, nämlich Psychologische Sicherheit. Mhm. Und das führt genau dazu, dass sie eben auch beschrieben hatte, wenn es Teams gibt, die offen mit Fehlern umgehen. Das heißt, aktive und passive Kritikfähigkeit. Aktive Kritikfähigkeit heißt, ich gebe dir Feedback, mir ist was aufgefallen. Herr Doktor, Sie haben da die Pinzette oder den Tupfer im Patienten vergessen. Das ist aktive Kritikfähigkeit. Passive ist aber, du nimmst auch das Feedback an. Du nimmst es nicht persönlich, weil da geht es wieder. Nee, da sind wir genau bei dem Thema. Du nimmst es nicht persönlich, da bist du wieder bei dem Babemba, weil nicht der Fehler dich definiert, sondern du sagst, wunderbar, vielen Dank, dass du mir geholfen hast, dass wir hier die Fehlerkette unterbrochen haben. Und das nennt sich halt psychologische Sicherheit. Und das funktioniert. Das hat sie in vielen, 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 vielen Recherchen und Untersuchungen auch unter Beweis gestellt, dass das de facto eindeutig funktioniert und es ist unwidersprochen, es funktioniert. Es funktioniert bei Fluggesellschaften und Besatzungsmitgliedern, es funktioniert bei OP-Teams und es funktioniert auch an anderen Teams. Es funktioniert nur dann nicht, wenn du dann plötzlich irgendjemand hast, der sagt, wer war das? Und den müssen wir bestrafen und oder halt die Klappe, das will ich jetzt alles nicht hören. Das war damals ja der Hintergrund, wo die Fehlerkette begonnen hatte mit der Challenger-Katastrophe. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Zwei Dinge sind wichtig. A, du brauchst eine Vertrauensperson, an die sich einzelne Leute wenden können, einfach lastlos zu werden. Das muss eine neutrale Person sein, die darf niemals erzählen oder da geht es nie um die Person, sondern immer darum, wir lernen aus den Fehlern und dann brauchst du diese psychologische Sicherheit, um die Teams zu befähigen, sich gegenseitig zu unterstützen und dann immer die Fehlerkette aufzuhalten. Solange Menschen existieren, werden wir immer Fehler machen. Mhm. Und trotzdem kannst du Systeme haben, die in sich resilient sind, das heißt widerstandsfähig sind, das heißt, wenn innerhalb des Systems ein Fehler sich entwickelt, eine Fehlerkette sich aufbaut, dass zum entscheidenden Moment denn jemand einschreitet und die Hand hebt und sagt, wir müssen jetzt durchstarten, wir müssen den Start abbrechen, wir müssen hier die OP abbrechen oder sie haben dann den Tupfer vergessen, dort die Fehlerkette zu unterbrechen. Und es funktioniert. Es funktioniert de facto, das ist nachgewiesen.
Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich hier gerne auch nochmal rausstellen möchte. Du sprichst jetzt immer von der Fehlerkette. Und das ist, also das habe ich zum Beispiel in meiner eigenen Flugausbildung auch gelernt. Das ist, glaube ich, auch eine der ersten Dinge, die man so als Pilot ja auch lernt. Es ist nie oder fast nie ein einzelner Fehler. Es ist immer die Verkettung von ganz vielen verschiedenen Dingen, die irgendwo schon schiefgegangen sind und auf die man nicht richtig reagiert hat. Und es ist, und auch das ist in der Fliegerei ja bekannt, 80% menschgemacht. Es ist in den seltensten Fällen das System. Und das ist doch der ganz spannende Punkt. Also es ist natürlich auch irgendwie fies, immer auf den Letzten in der Fehlerkette zu schauen und zu sagen, oh ja, jetzt hat der Arzt den Tupfer vergessen. Und gar nicht zu gucken, was ist aber vielleicht vorher auch schon passiert? Wo hätte man das vorher, also lag der falsch da? Ist eine falsche Anzahl an Tupfern genannt worden, die da liegt? Und man hat halt auf 5 gezählt, also müssen 5 wieder raus, war aber ein 6. Also das wirklich auch zu begreifen, dass das eine Kette ist, in der man ja weit genug zurückgehen kann, wenn es schon passiert ist, oder die man aber unterbrechen kann an jeder beliebigen Stelle, wo jemand es schafft, über Fehler zu sprechen.
Genau, und dafür brauchst du halt diese psychologische Sicherheit, dass du einfach einschreiten kannst und sagen kannst, Herr Kapitän, ich habe was beobachtet, oder wir sollten hier durchstarten. Und das ist genau das, was so entscheidend ist. Deswegen ist es wichtig, auch immer wieder darauf hinzuweisen, wenn man in der Luftfahrt davon spricht, 80% der Unfälle sind Human Error, so nennt sich das dann ja, menschliche Fehler, die dazu führen, dann unterhalten wir uns immer noch über das letzte Element der Fehlerkette oder, wie James Reason sagte, die letzte Käsescheibe, die handelnde Person, der aktive Fehler. Aber im System, und das ist halt das, worauf es mir ankommt, im System sind latent jederzeit immer wieder Fehler vorhanden. Das sind diese latent errors, latent failures, bei dem Modell von James Reason mit dem Schweizer Käse, dem löchrigen Käse zu bleiben, da sagt er, die Käsescheiben sind wie Sicherheitsnetze in der Organisation, in verschiedenen Ebenen, aber die haben alle Löcher. Und das sind die latenten Fehler, die wir rechtzeitig identifizieren sollten, um die Fehlerkette zu unterbrechen. Und diese latenten Fehler, die sind jeden Tag vorhanden. Die haben wir überall immer wieder und immer und dauernd. Und wir haben jeden Tag Situationen, wo irgendwas passiert, wo wir dann als Menschen gefordert sind, um die Fehlerkette zu unterbrechen. Das machen wir vollautomatisch, dass wir, wenn ich jetzt irgendwie eine Ladeberechnung bekomme oder irgendwie eine Checkliste falsch ist oder irgendwie Patientenakten sich irgendwie vertauscht haben oder irgendwie ein falsches EKG da mit drin ist. Irgendjemand sieht das im Team, irgendjemand fällt das auf. Dann wird gesagt, Moment mal, das passt doch nicht zusammen. Und das passiert aber jeden Tag. Nur, was führte dazu, dass es diesen Human Error, diesen menschlichen Fehler, die bei der handelnden Person zum Schluss gegeben hatte? Und da bin ich wieder dabei, dass ich sage, ganz häufig sind das systemische Fehler, und damit meine ich latente Fehler, die im System irgendwo vorhanden sind. Und die müssen wir identifizieren. Und das meine ich immer damit, wenn ich davon spreche, sucht den Fehler 1. Auch da möchte ich ein kleines Beispiel dazu geben. Wenn ich jetzt, als ich angefangen hatte, mit den Krankenhäusern zu arbeiten, eines der häufigsten Fehler, was in deutschen Krankenhäusern vorkommt, ist Fehlmedikation, falsche Medikamentenabgabe. Und wenn ich dann mit Krankenhäusern das erste Mal darüber gesprochen habe, die häufigste Antwort, die ich dann bekommen hatte, war, als ich gefragt hatte, was habt ihr denn daraufhin gemacht? Dann hieß es, ja, wir haben mit der Krankenschwester gesprochen, die soll das nächste Mal bitte besser hingucken. Und da muss ich innerlich immer so ein bisschen schmunzeln, weil das suggeriert, dass das funktionieren würde. Das suggeriert aber auch, als wenn sie jetzt sinnbildlich gesprochen die Augen verschlossen hätte, irgendwo in eine Schublade gegriffen hätte, wovon haben wir noch zu viel, das kann jetzt weg. Das ja. Tut ja keiner. Er ja. Hatte ja die Absicht gehabt, das richtige Medikament zu verabreichen. Und als ich gesagt habe, lass uns doch mal die Fehlerkette weiter nach hinten verfolgen, wo hat's eigentlich begonnen? Und das war total spannend, Florian. Das war mega interessant, weil dann haben wir tatsächlich mit der Krankenschwester gesprochen und gesagt, was ist da eigentlich gewesen? Erklär uns mal, wie die Situation war. Dann stellen wir plötzlich fest, sie hat sehr wohl die richtige Verpackung genommen, was sie dort dann als Medikament verabreichen sollte, hatte dann aber da war der falsche Blister drin. Blister sind ja diese Umverpackungen, die in den Verpackungen drin sind, wo diese einzelnen Tabletten drin sind. Und da wurde, wie auch immer, der falsche Blister vorher reingepackt. Und jetzt wäre die erste Schlussfolgerung, die naheliegend ist, aber noch nicht zielführend ist, zu sagen, ja, dann hat eine andere Krankenschwester das falsch zurückgelegt. Möglich, weiß man aber nicht. Ja. Also müsste man doch noch weiter nachvollziehen und noch weiter nachfragen, haben wir andere Verpackungen in der Klinik, die vielleicht auch den falschen Blister haben? Denn vielleicht ist es ja gar nicht die Krankenschwester gewesen, die es falsch zurückgepackt hatte. Vielleicht kam das von der Apotheke oder noch schlimmer, vielleicht von dem Pharmaunternehmen, die es falsch produziert hat. Dann plötzlich hättest du ein ganz anderes Problem. Ja. Und da wird man dann halt, wenn man zu früh die Analyse beendet, dann wird man, wie ich das nenne, dann bekommt man eine Safety Myopia. Das heißt, man wird kurzsichtig für die Sicherheitsprobleme im Unternehmen, weil man gar nicht die systemischen Fehler, diese Löcher in den Käsescheiben versucht zu identifizieren.
Und das bringt mich zu einem ganz anderen spannenden Punkt, den du als Pilot auch bestens kennst. In der Luftfahrt, müssen wir vielleicht kurz erklären, ist es so, dass es für wirklich alles Checklisten gibt. Also du sitzt in deinem Cockpit und bevor du das erste Triebwerk anlässt, hast du schon 7 Checklisten ja abgearbeitet, die du ja wirklich auch abhakst. Es sind wirkliche Checklisten, die du also Punkt für Punkt durchgehst. In der Regel mit deinem Co-Piloten ja. Also es wird ja dann wirklich auch 2 Leute gucken drauf. Bist du ein Fan dann in solchen Situationen auch genau sowas zu machen wie Checklisten? Also bleiben wir bei diesem Medikamentenfall, zu sagen, okay, ab sofort brauchen wir halt für die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger eine Checkliste, die da liegt. Und da ist einer der Punkte ganz am Anfang, war das richtige Blister in der richtigen Verpackung. Das könnte ja eine Lösung sein, oder?
Wenn das die Ursache war. Wenn das genau, die Ursache war.
Klar.
Und deswegen sage ich auch immer wieder, ich kann euch nicht, nur wenn ich mit den Krankenhäusern arbeite, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Arzt, ich sage dann auch immer wieder, ich kann euch nicht den Fisch reichen, ich kann euch aber beibringen, wie ihr richtig gut angeln könnt. Das heißt, ich helfe den Krankenhäusern oder den Unternehmen, selber herauszufinden, wo eigentlich die Probleme liegen und was man daraus schlussfolgern kann, was man da besser machen kann. Also es gibt für viele Dinge ist eine Lösung tatsächlich die Checkliste. Sie muss nur konsequent angewendet werden. Für andere Klar. Dinge gibt es, wenn man dann feststellt, ja, Ablenkung hat dort eine Rolle gespielt. Wie schafft man das, die Ablenkung zu reduzieren? Manchmal sind das ganz triviale Sachen. Und manchmal fängt es einfach nur damit an, dass zum Beispiel die Pharmazeutikhersteller, die Medikamentenhersteller, die wollen, dass ihre Verpackungen alle gleich aussehen. Dann hast du dann plötzlich diese Lookalikes, die sehen alle identisch aus, alle gleich aus. Und dann musst du explizit genau hingucken, bist aber vielleicht gerade in Gedanken, bist gerade ein bisschen abgelenkt und hast gerade noch an den anderen Patienten gedacht und gerade über den Flur hat dir noch jemand zugerufen. Ja, denk aber daran, Herr Müller, der braucht noch das und das und das. Und dann gehst du rein und sagst, ja, aber jetzt muss ich das mal. Und wir alle kennen das doch. Das passiert auch jeden Tag, dass wir irgendwie, wann ist das letzte Mal gewesen, man geht in den Keller und denkt so, scheiße, was bräuchte ich jetzt eigentlich hier gerade noch? Und das passiert doch allen. Und deswegen funktioniert das nicht, wenn ich dir jetzt sagen würde, Florian, also das nächste Mal einfach besser hingucken. Deswegen ist das zu kurz gesprungen. Und deswegen müssen wir Systeme entwickeln, die genau diese Schwächen der Menschen auch antizipieren und dann sicherstellen, dass dort eine Fehlerkette immer wieder unterbrochen wird. Das kann in vielen Fällen mit einer Checkliste sehr, sehr gut funktionieren. Die muss dann aber auch gelebt werden. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, funktioniert manchmal, aber funktioniert nicht immer. Und jetzt komme ich zu einer interessanten, ganz, ganz spannenden Frage, die ich dir jetzt mal stellen möchte. Es gibt so das klassische Train the Trainer, das TTT. Wenn du ein Train the Trainer Seminar machst, was musst du als Trainer deinem Trainee, deinem Schüler vermitteln, damit er gut und sicher handelt? Das sind 3 Dinge.
Das ist ja eigentlich ein Verhör, also hier stelle ich die Fragen.
Das sind 3 Sachen. Aber wir wollen ja auch die Hörer mitnehmen. Also von daher, das sind 3 Sachen. Ich lass dich mal kurz drüber nachdenken. Was muss ein Flugschüler, du hast ja auch deine Lizenz gemacht, was muss dir der Lehrer, der Fluglehrer vermitteln, damit du gut und sicher handelst? Das sind 3 Sachen.
Also ich finde es eine richtig gute Frage und versuche mal nochmal so zurückzudenken und dann hoffentlich das Lob gleich an meinen Fluglehrer auch weiterzugeben.
Ist ganz einfach. Wissen, können, wollen.
Ah, okay, ja.
Wissen, können, wollen. Im Englischen heißt es so schön Knowledge, Skills and Attitude, KSA. Und das funktioniert übrigens nicht nur für Flugschüler, sondern auch für Mitarbeiter in Steuerkanzleien. Deswegen, das ist Wissen, Können, Wollen. Knowledge, Skills and Attitude, das ist klassische Train the Trainer, der klassische Train the Trainer Dreisatz. Und jetzt wird es nämlich total interessant, weil wenn man sich wieder mit Fehlern auseinandersetzt und mit dem, es hat ein Vorkommnis gegeben oder irgendwie ist da was passiert oder was ist da jetzt falsch gelaufen, dann sagt man, ja, okay, wir haben jetzt festgestellt, woran es gelegen hat, aber was machen wir jetzt damit? Und das Klassische, was dann häufig passiert, ist, dass man eben Informationen rausgibt und dann neu trainiert. Aber wenn ich die Leute frage, und das spielt überhaupt keine Rolle, in welcher Industrie ich mich mit den Leuten unterhalte, ich habe Vorträge vor Banken gehalten, vor Versicherern, vor Krankenhäusern ja auch, Luftfahrt sowieso, aber es spielt überhaupt gar keine Rolle, mit wem ich dort mich unterhalten habe, wenn ich die gefragt habe, was glaubt ihr, ist der häufigste Grund, warum es zu Vorkommnissen gibt, wenn wir uns diese 3 Sachen anschauen? Knowledge, Skills, Attitude, Wissen, Können, Wollen. Woran hat es häufig gemangelt, am häufigsten?
Ich glaube nicht am Wissen und nicht am Können. Ich glaube, es ist das Wollen. Also es ist tatsächlich.
Und das ist genau die Antwort, die ich immer wieder bekomme. Ja, es liegt am häufigsten eben dieses Thema Motivation, Motivationsfaktoren. Warum ist dieses Wollen? Warum ist das so? Und da sind wir als Menschen nun mal nicht rational. Ist ganz einfach so. Und häufig in diesem Zusammenhang stelle ich dann auch die Frage im Publikum: Wer von euch dann hat einen Führerschein? Dann gehen alle Hände hoch. Und dann frage ich, und wer ist denn schon mal versehentlich in der Innenstadt schneller als 50 km/h gefahren? Genau, und dann gibt es die Ersten, die lachen, die Zweiten, die Hand hochheben, und der Dritte dann, und dann gibt es Leute, die sagen, wieso versehentlich?
Ja, genau.
No? Und da sehen wir doch schon, das Einhalten von Regeln ist nicht so einfach trivial, dass wir sagen, ja, man muss sich nur an die Straßenverkehrsordnung halten, dann ist so alles super. So funktioniert das nicht. Ich erinnere jeden Zuhörer daran, wenn ihr am nächsten Morgen morgens im Berufsverkehr auf dem Weg zur Arbeit seid und vor euch habt ihr entweder eine Müllabfuhr oder eine Fahrschule. Bleiben wir bei dem Thema Fahrschule. Es geht ja keiner von uns hier, und da schließe ich mich explizit mit ein, geht ja keiner her und sagt, ach, wie schön, ich habe jetzt vor mir eine Fahrschule, endlich mal jemand, der sich vorbildlich an die Straßenverkehrsordnung hält. Das tun wir ja nicht. Und das ist das genau, wo wir schwach sind, wo wir nicht rational handeln, und deswegen auch rückblickend, wenn es Vorkommnisse gegeben hatte, sollten wir niemals so tun, als wenn die Menschen immer rational handeln würden. Und das ist der wichtigste Fehler, der größte Fehler, den ich in meinem Umgang mit Fehlern erlebe, wenn ich mit Unternehmen arbeite. Das ist ja rückblickend betrachtet, das ist immer ganz einfach. Und dann wird aber danach geschrien, ja, ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass sie immer zu jeder Zeit zu 100% alle Regeln einhalten. Und da sage ich, Vorsicht, dann müsst ihr nur die Gegenfrage stellen, also Chef, haben wir es richtig verstanden, ab sofort Dienst nach Vorschrift.
Ja, ist, okay, schön.
Und sagen sie, ja, stimmt, so einfach funktioniert es tatsächlich nicht. Und das ist halt genau die große Herausforderung dabei, wenn wir Fehler analysieren, dass wir einfach sagen, wir müssen uns hineinversetzen in die Situation desjenigen, der handelnden Person, in der sie sich befunden hat, und den nicht als den Schuldigen zu betrachten, nicht als denjenigen zu betrachten, der Verursacher der Fehlerkette war, sondern der steht am Ende der Fehlerkette. Und der kann mir jetzt aber am besten helfen, zu analysieren, wo hat eigentlich die Fehlerkette begonnen, was war der Fehler 1.
Du ziehst mich da wirklich in ein Thema rein, mit dem du mich zu 100% fängst. Und da, also ich, weißt du, das ist so interessant, wenn du jetzt hier erzählst, kommen mir die ganzen Beispiele aus deinen Podcast-Folgen. Es war nicht das Concorde-Unglück, war aber ein anderes Flugzeugunglück, wo am Ende eine Schraube, weißt du, das fasziniert mich total. Und du hast jetzt muss ich so ein bisschen, wo wir herkamen, du hast gesagt, genau, wir missachten Regeln manchmal einfach auch sehr wissentlich und wollen
genau,
das.
Genau, wissen können wollen, und die Motivationsfaktoren, die fehlen häufig, und das ist genau der Punkt, wo ich glaube, da gibt es noch am meisten Potenzial dazu, auch besser zu werden und für die Zukunft in den Organisationen, in den Firmen einfach, wenn es entscheidend ist, wenn wir dann eine Risikoabschätzung vorgenommen haben, gesagt haben, dieses Verfahren ist jetzt wichtig, dann müssen wir die Leute auch dazu motivieren. Aber diese Motivation funktioniert nicht, indem man einfach schreibt, halten Sie sich an die Straßenverkehrsordnung, sondern wir müssen Storytelling machen. Wir müssen die Leute mitnehmen auf dem Weg dahin. Wir müssen sie auch mitfühlen lassen, und dann funktioniert das sehr, sehr gut.
Du hast so, ich finde, ganz viele Sachen, die ich hier schon so mitgeschrieben habe, die man ja auch direkt umsetzen kann. Und also ich finde so, die wichtigste Botschaft, die du hier mitgegeben hast bisher, ist, sucht den Fehler 1. Jetzt nehmen wir aber mal an, eine Organisation macht das und ist tatsächlich bereit, also bleiben wir in einer Steuerkanzlei, wo irgendwas passiert ist. So, jetzt gehen die wirklich hin, suchen den Fehler 1, und dann hast du gerade gesagt, wir müssen Systeme entwickeln, die den Menschen mitdenken, also die an genau dieser Stelle auch gucken, okay, warum ist das passiert? War es Ablenkung? Hat einfach eine Checkliste gefehlt? Hat aber nicht das dann dieses unfassbare Potenzial, dass wir überbürokratisieren, also dass wir wirklich versuchen, an jeder Stelle, wo schon mal irgendwann ein Fehler aufgetreten ist, ein System zu etablieren, das den Fehler beim nächsten Mal verhindert, und dann beschäftigen wir uns nur noch damit, Regeln festzulegen, die Fehler verhindern.
Triffst du einen absolut 100% richtigen Punkt, der mittlerweile auch in der Luftfahrt erkannt wurde, dass eben mehr Regeln, mehr Vorschriften nicht zu mehr Sicherheit führen. Ja. Und das hat die internationale Luftfahrtbehörde ICAO als Unterorganisation der UNO schon vor vielen Jahren, vor über 20 Jahren festgestellt, dass man gesagt hat, nur Compliance-Based, also nur Regeln einzuhalten, führt nicht zu mehr Sicherheit. Und deswegen hat man mittlerweile etwas, was man nennt Safety Management System, SMS, eingeführt, das dazu führt, dass sich die Organisation selber überprüfen sollen, selber Ziele setzen sollen. Was ist jetzt eigentlich wichtig? Was ist kritisch? Und ich bin überhaupt kein Fan davon, dass ich sage, es muss, no, wir brauchen jetzt die 26. Checkliste. Im Gegenteil, ich bin ganz weit davon entfernt. Wenn ich jetzt mit Krankenhäusern, ein Arzt hatte mir mal gesagt, ein Chefarzt, Herr Jan, Sie glauben gar nicht, wie das damals gewesen ist. Als er angefangen hatte, hat er 80% seiner Zeit am Patienten gehabt und nur 20% seiner Zeit war dann Bürokratie. Mhm. No, irgendwelche Formulare auszufüllen, irgendwelche Akten auszufüllen. Und er hat die berechtigte Frage gestellt, und das sehe ich heute, ich sehe es ganz genauso, weil es heute genau umgekehrt ist. Heute ist 80% seiner Zeit braucht er den ganzen Papierkram, die ganze Dokumentation zu machen. Und nur 20% seiner Zeit ist noch am Patienten. Mhm. Die Frage, die er gestellt hatte, die ich genauso beantworte wie er, hat das jetzt wirklich zu mehr Sicherheit geführt? Ist die Patientensicherheit im Laufe der letzten 30 Jahre deswegen besser geworden? Und die Antwort ist nein. Hat sie nicht, sie hat sie nicht verbessert. Und das ist halt die Schwierigkeit dabei. Und das ist halt genau das, wo ich sage, der Gesetzgeber ist immer ganz schnell. Wenn was passiert ist, dann werfen die mit neuen Vorschriften, neuen irgendwas um sich, neuen Regeln. Und jeden Tag kriegen wir immer wieder was Neues. Wir haben wie viele Zigtausende, Zehntausende von Regeln, Vorschriften, Gesetzen. Der Mensch denkt aber nicht so und er arbeitet auch nicht so. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, einfach zu antizipieren und zu mitzufühlen, mitzuempfinden, wie wir als Menschen ticken. Und dann können es einfache Sachen sein, die dazu führen, dass wir nachher trotzdem ein erfolgreiches, sinnvolles, kluges Verhalten bekommen. Da muss es nicht immer die Checkliste sein und schon gar nicht die 36. Verfahrensanweisung. Das funktioniert nicht, weil wir Menschen nicht so funktionieren. Wir müssen sie aber mitnehmen und deswegen bin ich zutiefst davon überzeugt, dass dieses Wissen können wollen, das Wollen das Wichtigste ist und das funktioniert über solche Geschichten erzählen, was ich ja auch gerne mache, dieses Storytelling, weil das bleibt hängen. Dann verstehen die Leute, warum ich genau diese Sache jetzt genauso machen muss, damit ich genau den Fehler nicht mache, den damals andere gemacht haben. Und das funktioniert garantiert ohne extra Checkliste.
Sind wir dafür aber als Menschen nicht zu individuell, weil jeder auch wenn er an die gleiche Stelle kommt, jeder und jede von uns anders handeln würde und den Fehler vielleicht an einer minimal anderen Stelle machen würde. Also kann man wirklich den Mensch als Wesen antizipieren?
Ja, du kannst ja, wenn ich solche Geschichten erzähle, wie zum Beispiel mit dem Babemba, das versteht doch jeder. Das versteht auch, das kann auch jeder nachempfinden. Und solche Geschichten sind dann wichtig. Und wenn du jetzt eine Geschichte hast, jetzt beispielsweise in der Steuerkanzlei, wenn es mal wieder hektisch geworden ist, wo hat die Fehlerkette angefangen? Woran hat es gelegen? Gab es jetzt Zielkonflikte? Gab es jetzt irgendwas anderes? Oder haben gerade die Kollegen vorne auf dem Flur auf dich gewartet und gesagt, Florian, wir wollen Mittagessen gehen. Kommst du jetzt? Beeil dich doch. Ja, Moment, ich mach noch eben schnell die letzte E-Mail fertig, schickst sie los und im nächsten Moment, wenn du von der Mittagspause zurückkommst, stellst du fest, scheiße, falscher Verteiler. Und die falschen Leute haben es bekommen. Woran hat es gelegen? Lag es wirklich an dir als Mensch? Nein, lag es nicht, weil die Situation dazu geführte, dass wir in dem Moment, wenn Zeitdruck, Komplexität aufeinandertreffen, dann machen wir Fehler, zwangsläufig. Und das ist einfach so, dass man sich dann hinsetzen muss und überlegen muss, was ist jetzt wichtig, was ist entscheidend. Und ich glaube, das funktioniert für alle, völlig unabhängig, welche Generation, welche Herkunft, welche Hintergründe wir mitbringen. Ich glaube, das gilt für alle und für jeden. Und da habe ich wirklich im Laufe der 30, 35 Jahre schon so viele Dinge erlebt, auch in der Luftfahrt, wo ich festgestellt habe, es waren nicht die jüngsten Co-Piloten oder die jüngsten Piloten, Flugschüler. Es war bei denen, aber es war auch die ältesten, senioritätsältesten Trainingspiloten, Kapitäne, die auch Fehler gemacht haben. Und da ist keiner davor gefeit. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir bieten die Möglichkeit, dass sich jeder dann auch an eine Vertrauensperson wenden kann, dass wir dann die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen können, dass wir verstehen, wie wir Menschen ticken, und das tun wir noch zu wenig, glaube ich, dann können wir auch dort Systeme entwickeln, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Manchmal brauchst du eine Checkliste, ja. Manchmal brauchst du eine Änderung der Verfahren, ja. Manchmal brauchst du auch Training, aber manchmal reicht es aus, eine Geschichte zu erzählen, um den Leuten zu erklären, wenn du das nächste Mal zum Mittagessen gehst, schick die E-Mail später weg.
Ja, es klingt dann total machbar, weißt du, wenn du das erzählst und total lösbar und trotzdem ertappen wir uns natürlich alle auch wieder dabei, dass wir genau da morgen wieder reintappen und genau solche Sachen wieder machen, weil wir da einfach, glaube ich, auch nicht geübt sind, ne? Und ganz häufig da eben auch nicht genau hingucken, sondern wie du es schon gesagt hast, wir bleiben bei der letzten Käsescheibe und kommen dadurch gar nicht dahin, dass wir das mal so analysieren können und für uns auch die Entscheidung treffen, ich schick's nach dem Mittagessen ab.
Ich glaube, dass das entscheidende und der wichtigste Punkt ist für uns alle einfach zu akzeptieren, wir sind nun mal Menschen und damit sind wir fehleranfällig. Und platt gesagt, Akzeptanz der eigenen Fehlerhaftigkeit. Wenn wir das schaffen, wenn wir das auch selber für uns verinnerlichen, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Ich habe gerade gestern eine Situation erlebt, als ich hatte jetzt ein neuen Veranstaltungshotel hatte ich gehabt und die haben gestern eine Rechnung geschickt, da war ein Fehler drin. Wurde falsch abgerechnet, da wurden den Teilnehmern zu viel belastet, was eigentlich auf meine Rechnung gehen sollte. Und dann hatte ich mit denen gesprochen und anstatt jetzt, dass die jetzt angefangen haben, auch da zu diskutieren, ja, wieso, weshalb, warum und da haben sie irgendwas falsch gemacht, war sofort eine offene Kommunikation, dass sie gesagt haben, ja, stimmt, ändern wir, machen wir. Und das ist so, und das zeigt mir einfach, wie gut es funktionieren kann. Und ich glaube, das gilt auch für eine Steuerkanzlei, dass selbst wenn dort Fehler passieren, ich glaube, es gibt niemanden, der erwartet, dass wir als Menschen unser ganzes Leben lang immer fehlerfrei arbeiten können. Du kannst aber auch aus Mandanten sehr loyale Mandanten machen, wenn du, und da sind wir bei dem Thema Krisenmanagement, was du eben angesprochen hattest, wenn du dort ein kleinen Rahmen vernünftiges Krisenmanagement machst und dort die Hörner wirklich auch den Stier an den Hörnern packst und sagst, okay, ich bin dafür verantwortlich, wir machen das, wir stehen dazu, wir nehmen den Fehler als unseren Fehler an, wir wollen daraus lernen, gehen auf mit der offenen Kommunikation in der Organisation, in der Steuerkanzlei, aber auch nach außen an den Mandanten, dann funktioniert das sehr gut. Ich bin total happy, habe ich denen auch gestern am Telefon gesagt. Wie gesagt, ich finde das total klasse. Ich brauche mit Ihnen jetzt nicht zu diskutieren, dass das nicht in Ordnung war. Sagen, ja, stimmt, haben Sie verstanden, machen Sie neu. Sage ich, geil, cool, gefällt mir richtig gut. Ist doch kein Problem, wir lösen das, fertig. Die Lösung ist doch viel wichtiger. Und die werden es vielleicht, wenn sie jetzt klug sind, dann nochmal intern überlegen, woran hat es jetzt eigentlich wirklich gelegen. Aber es ist jetzt auch nichts Schlimmes gewesen. Aber du siehst, der Umgang mit Fehlern, wo fängt er an, wo hört er auf, wie geht man dann, das mischt sich dann auch mit dem Thema Krisenmanagement. Ultimativ bleibe ich immer dabei, dass ich sage, der Fehler 1 kann so viele Auswirkungen haben, dass es wichtig ist, wegzugehen von der letzten Käsescheibe, wegzugehen von dem Ende der Fehlerkette, von der handelnden Person, dahin, wo hat es eigentlich begonnen, wo sind die latenten Fehler, wo war mein Fehler 1?
Suchtet den Fehler 1. Das war so, ist auch die Botschaft, die ich hier gerne nochmal wirklich zum Ende reingeben möchte und die ich so wahnsinnig wichtig finde. Und das habe ich dir im Vorgespräch schon verraten, Eckart, mit der du mich auch so wirklich in den Bann ziehst und sucht den Fehler 1. Das kann man eigentlich auch so perfekt als Werbeplattform nochmal ein bisschen benutzen, weil das ist wirklich meine ganz, ganz persönliche, ausdrückliche Empfehlung. Hört in den Podcast von Eckart mal rein, Fehler 1. Da werden es sind überwiegend große Katastrophen analysiert und du gehst in diesem Podcast wirklich die Fehlerkette durch und guckst dir von genau diesen Katastrophen an, wie du es gerade gesagt hast, woran hat es denn am Ende gelegen? Was ist alles passiert, dass am Ende ein großes Unglück passieren konnte? Und es sind, ich weiß gar nicht ganz genau, wie viele Folgen. Du hast mehrere Staffeln schon gemacht. Also es sind wirklich ein paar Folgen, da kann man ein paar Tage mit zubringen.
4 Staffeln, Folge 66 ist gerade gestern rausgekommen, genau.
Genau, gestern.
Und auch über LinkedIn, also ich freue mich. Ne? Ich habe das Buch, hast du ja gerade auch angesprochen, was
Preis man gewonnen machen kann.
Genau, auch heißt alles einfach ganz einfach Fehler 1. Fehler 1, da findet ihr mich überall. Ihr findet die Internetseite Fehler 1. Ihr findet das Buch bei Amazon oder bei Thalia oder bei Hugendubel auch als unter Fehler 1 als E-Book, wer möchte. Und oder als Hardcover auch. Und auf LinkedIn, ich freue mich über jeden Kontakt, jede Anfrage. Und kann nur sagen, der Erste, der jetzt über deinen Podcast mich bei LinkedIn verknüpfen möchte, darf es gerne machen. Schreibt mir bitte dazu, dass ihr über diesen Podcast mich gefunden habt und den Kontakt hergestellt habt. Der Erste, der das macht, kriegt ein Buch signiert.
Oh, wow, warte, geht das auch für mich? Kann ich das auch haben?
Da unterhalten wir uns bei der zweiten Folge nochmal drüber.
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage noch gewesen. Eckhard, hast du Lust, dass wir mal wieder sprechen? Weil ich glaube, dieses Thema, kann man auch kurz einen Einblick geben. Ich habe dir einen Interviewleitfaden geschickt, so einen ganz groben Gesprächsleitfaden mit dem Wissen, dass wir natürlich nicht jede einzelne Frage besprechen können. Und du hast darauf reagiert und hast gesagt, wie viele Folgen wollen wir denn machen? Weil ich kann alleine über die erste Frage, die du reingeschrieben hast, eine komplette Folge machen. Und ich glaube, dass dieses Thema hat wahnsinnig Potenzial, dass wir uns hier auch nochmal hören und nochmal sprechen und vielleicht dann auch nochmal gucken, okay, wie können wir denn Systeme beispielsweise etablieren? Welche Tipps hast du zum Etablieren von Safety-Management-Systemen?
Genau, also dass du merkst, wir hatten, ich glaube, bei dem Gesprächsleitfaden, du hast 7, 8, 9 Fragen gestellt. Ich glaube, wir haben noch nicht mal die ersten 3 gemacht.
Genau.
Das Thema, ja. Du merkst, ich brenne für dieses Thema, ich liebe dieses Thema, nicht weil ich die Fehler liebe, sondern weil ich helfen möchte, sie zu verhindern und die Folgen, die sich daraus ergeben. Und wir könnten Stunden, wir könnten Tage lang, ich könnte wahrscheinlich aus der Hüfte herausgeschossen eine Woche lang über dieses Thema sprechen. Und ja, ich freue mich, wenn ich diese Flamme, die in mir brennt, wenn der Funke überspringt. Und wenn das funktioniert, dann bin ich immer ganz happy. Das ist meine intrinsische Motivation. Und deswegen freue ich mich, wenn wir auch nochmal weitere Folgen machen.
Du merkst, bei mir hat's geklappt und deswegen glaube ich auch, dass Hörerinnen und Hörer dabei sein werden und deswegen wiederhole ich nochmal den Aufruf. Ich packe dein LinkedIn-Profil in die Shownotes, das heißt, ihr könnt da einfach draufklicken und der oder die Erste, die sich bei Eckhard meldet, bekommt ein signiertes Buch, also wenn sich das nicht lohnt. Eckhard, für den Moment ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, für diesen ersten Überflug, den du mit mir hier gemacht hast zum Thema Fehlerkette, Fehlerketten analysieren und Umgang mit Fehlern ganz insgesamt. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, Florian. Vielen Dank. Stay safe und bis zum nächsten Mal, sage ich.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.